Herzlich willkommen beim weiteren Sonderfolge vom Geek Talk. Heute mit dem Thema Datenbewusstsein, Backup und Restore. Mit dabei sind heute der
Stefan
und
der Tobi, der ist auch mit dabei. Ja, wir hatten ja eine weitere Sonderfolge aufgenommen gehabt in der letzten Zeit, die NES-Folge. Und die kam ganz gut an und da dachten wir, wir nehmen nochmal eine zweite auf und gehen da so ein bisschen auf die Backup- und Restore-Geschichte ein und auch vor allen Dingen auf das Datenbewusstsein. Passt auch so ein bisschen angeknüpft an diese ganze NES-Geschichte, hat ja im weitesten Sinne was mit Datenmanagement zu tun. Und ja, warum das Ganze? Wir wollen bei den Usern, vornehmlich richtet sich diese Folge auch an die Privatnutzer, so ein bisschen die Datensensibilität wecken und auch die Sensibilität, die Daten zu sichern. Das heißt, ich habe festgestellt, dass viele, viele, viele Leute gar kein Backup fahren und dass das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Und wenn die Katze dann in den Brunnen gefallen ist, dann stehen sie da, Platte kaputt, Heatcrash und wollen dann ihre Daten gesichert haben. Die Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Daten zu recovern, die freuen sich natürlich. Aber so weit muss es ja nicht kommen. Und deswegen haben wir diese Folge aufgenommen und oder wollen diese Folge aufnehmen, um das Bewusstsein etwas zu wecken. Tja, jetzt ist wieder Stille im Cast und keiner sagt was.
Ja. Wie singt Erschlagen von dir?
Erschlagen,
perfekt. Das wolltest du gar nicht.
Ja, ja. Ja, warum sollten wir eigentlich unsere Daten sichern? Das kann doch bestimmt der Stefan so ein bisschen weiterführen.
Ja, alle Daten, die uns wichtig sind, jederzeit kann eine Festplatte aussteigen. Ich habe da leider auch meine Erfahrungen damit. Was mache ich danach? Also für eine Firma wäre es fatal, denke ich. Die geht hops. Und ja, auch private Daten sind für uns sehr wichtig. Wenn es nur schon Bilder sind, um sich zu erinnern, alle Briefe, die man geschrieben hat. Ich denke, da kann sich jeder selber ausmalen, was an Daten wichtig ist und warum sollten wir unsere Daten sichern. Also jeder hat seine Daten gern, sage ich mal. Es ist wichtig, die zu sichern. Ja. Nur machen es zu wenige Leute.
In Zeiten von digitaler Fotografie und digitalen Film sowieso, weil früher hast du wenigstens noch irgendwie das Negativ gehabt und das Foto. Meist zwar auch am gleichen Ort aufbewahrt, aber heutzutage ist alles in Bits und Bytes gespeichert. Und wenn da mal ein paar Bits und Bytes weggehen, dann Tobi?
Ja, ja, und vor allen Dingen, wenn man sich auch mal anschaut, wie eine Festplatte aufgebaut ist und dass es ein mechanisches Produkt ist dementsprechend und dass eine Festplatte statistisch gesehen das häufigste Produkt ist, was in einem Rechner ausfällt, sollte man doch Angst kriegen und auch seine Daten permanent und oft genug sichern, wenn die Daten einem wichtig genug sind. Aber wie du eben schon sagtest, Bilder, Briefe etc., der PC ist im Endeffekt das digitale Gedächtnis geworden und auch irgendwo das Tagebuch in irgendeiner Form.
Ja, und Festplatten gehen zu sehr kaputt. Also SATA haben ja, glaube ich, eine Lebensdauer von irgendwie 6 Monaten, so wie ich das von diversen Verkäuferfirmen unterdessen mitbekommen habe. Da sind die alten mechanischen zwar noch ein wenig besser, aber was steigen die aus? 2-3 Jahre vermutlich.
Ja gut, Firmen gehen ja auch dazu über, die Platten nach einer gewissen Betriebsstundenzeit, egal ob sie jetzt defekt sind oder ob sie jetzt nicht defekt sind, einfach prophylaktisch auszutauschen. Das heißt, die Platte ist jetzt so und so viele Tage im Einsatz, dann wird die Platte ausgetauscht, wird entsorgt, wird vernichtet, wie auch immer, und dann kommt prophylaktisch eine neue Platte rein.
Ja, und zudem Firmen verwenden natürlich auch nicht, ich sage es mal so, hochgetrimmte 1 oder 2 Tera-Platten, sondern die meisten Firmen setzen ja eher auf RAIDs mit kleineren, irgendwie 200 bis 400 Giga-Festplatten, die auch eine längere Betriebsdauer aufweisen können. Und sichern sich so nochmals die Festplattenlebzeit natürlich.
Richtig, genau. Also ich würde auch keinem Kunden, auch nicht im Privat- oder im Firmenbereich empfehlen, sich eine Platte zu kaufen über 1 Terabyte, weil da die Produktionserfahrungen noch gar nicht vorhanden sind. Also ganz kritisch, was ich persönlich auch beobachtet habe, dass die 3 Terabyte-Platten stark ausfallen und nicht unbedingt stabil laufen. Also halte ich für persönlichen Schwachsinn, sich eine 3 Terabyte-Platte am Stück zu kaufen. Also, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe.
Für wichtige Daten.
Ja, ich werde da ja später noch drauf kommen auf die Festplattengröße. Also ich sage ja, über 1 Terabyte würde ich da sowieso nichts kaufen.
Tobi, du hast mal noch erwähnt, das Datenbewusstsein ist dann auch ein Teil vom Titel. Was meintest du genau damit für unsere Hörer?
Naja, erstens sollte man sich darüber bewusst sein, was ich eben schon erwähnt habe, dass Daten genauso schnell verschwinden können, wie sie entstehen. Das heißt durch Hardware-Defekte etc. Das ist erstmal eine Komponente von diesem Oberbegriff Datenbewusstsein. Und dann sollte man sich Gedanken machen, seine Daten erstmal zu strukturieren. Was muss ich überhaupt sichern? Was ist überhaupt wichtig? Aus früheren Zeiten, aus Windows-Zeiten, habe ich persönlich so gemacht, dass ich zwei Platten hatte, die hardware-technisch getrennt waren. Das heißt, eine Platte, wo grundsätzlich meine ganzen Programme und meine Software drauf waren, und eine Platte, wo nur meine erstellten und meine erzeugten Daten drauf waren, sprich Bilder, Briefe etc., irgendwelche erstellten Dateien, die ich halt mit den Programmen generiert und erzeugt habe. Und nur diese Platte habe ich gebackupt. Das ist natürlich eine Methode. Und die ganzen Programme, die ich aufgespielt habe, habe ich dann wieder manuell beim Clean Install neu aufgesetzt und habe mir quasi nur meine gesicherten Dateien wieder zurückgespielt. Das kann man so machen, muss man aber nicht so machen. Das sind also verschiedene Möglichkeiten, seine Daten zu strukturieren. Ich persönlich halte nicht viel davon, mir einen gesicherten Rechner komplett wieder zurückzuziehen. Macht dann gerade in der Windows-Welt, sprich die Registrierung ist vollgelaufen, die Treiber haben sich geändert, wenn mal ein Hardware-Defekt vorgelegen hat etc., macht nach meiner Meinung da recht wenig Sinn. Deswegen bin ich ein Verfechter von nur den erstellten Daten zu sichern und die Programme dann wieder neu aufzuspielen und die Daten dann an sich wieder zurückzuspielen.
Also das finde ich sicher auch eines der besseren Vorgehen, wobei ich muss jetzt sagen, bei mir müsste das nicht auf zwei getrennten Festplatten liegen, sondern es könnten auch absolut zwei Partitionen sein, weil man backupt ja die Datenpartition und wenn es weggeht, dann ist es weg. Da muss man zwar wieder neu installieren, das System, aber könnte wenigstens die Daten restoren. Also von dem her, mir spielt es keine Rolle, ob das jetzt getrennte Festplatten wären, aber hauptsächlich zwei Partitionen.
Zwei Partitionen, okay. Man hat natürlich dann die Ausfallrate verteilt, wenn man die hardware-technisch unterteilt.
Ja, ja, genau.
Müssen vielleicht dazu sagen, dass ja der Tobi, wie nennst du dich selber?
Ich bin datenparanoid, Datenbackup-paranoid, ja. Wenn man da mal.
Eher das andere mit den Festplatten, die du killst, Entschuldigung.
Ach so, das meinst du, ja. Also, es ist ja so, das Backup- und das Datenmanagement-Thema ist so mein Leib- und Magenthema geworden. Und vielleicht nochmal ganz zurückblickend auf, warum das so geworden ist. Ich hatte mal einen relativ großen Datenausfall bei einer relativ wichtigen Arbeit aus dem universitären Bereich und wenn man dann da einige hunderte Stunden verloren hat durch ein nicht nachvollzogenes Backup, dann wird man da Daten-Backup-paranoid, sage ich mal. Deswegen ist das so mein Steckenpferd geworden.
Ist bei mir ähnlich. Ich habe mal von 3 Monaten Bildern verloren und das war eine Zeit, wo ich extrem viel fotografiert hatte. Und die waren alle weg, inklusive korrupten Backup-Dateien. Und ja, muss sagen, das war noch die Zeit, wo ich mal so 4 Jahre mit Windows zu tun hatte.
Und ja. Bei mir war es etwa so, dass ich mal ein kleines Skript auf einem Linux-Rechner programmiert habe. Also ich nenne es mal Linux Root Server. Und da drin war eine rm-r und dann eine Variable. Und die Variable war blöderweise nicht wirklich gesetzt. Dann hat er mir angefangen, das Root zu löschen. Wie man sich vorstellen kann, von einem Root-Server laufender, produktiver Server. Je nachdem, zum Glück haben die Backups das gehalten, was sie versprochen haben, und ich konnte es restoren, aber das prägt einem schon sehr, noch öfters Backups zu machen, wenn man noch weniger Datenausfälle hätte.
Genau, das ist ja auch so ein Thema, das mehrfache Backup ist. Es nützt ja nicht wirklich, wenn man, oder nützt nicht wirklich, es kann auch riskant sein, einfach nur ein einfaches Backup zu machen, weil, Tobi, du hast da vielleicht noch was zu sagen?
Also ich sag mal so, ein schlechtes Backup ist besser als gar kein Backup und ein Backup, was lange her ist, ist wie gesagt auch besser als gar kein Backup. Natürlich ein tägliches Backup ist das Schönste und das Beste, aber das vergisst man dann natürlich.
Ja, wobei es nützt natürlich auch nichts, wenn man täglich backupt, aber nur ein Backup hat, weil das Backup kann defekt sein und dann nimmt man lieber das 2 Tage alte, was man in einer Stunde wiederhergestellt hat, anstelle dann 3 Tage zu werkeln, bis das Backup oder der Restore endlich funktioniert. Also von dem her lieber 2-3 Backups auf sicher haben, damit eines sicher funktioniert, anstelle nur ein Backup. Und das hat man täglich gemacht.
Das ist richtig und es ist auch immer sinnvoll, wie du schon sagtest, mehrere Backups zu haben. Ich hatte einen interessanten Fall, einen Kunden von mir, der hatte einen Mac in dem Fall, hatte ein Time Machine Backup auf einer externen Festplatte, hat er ganz normal auf seinem Schreibtisch stehen gehabt, angeschlossen, die lag auf dem Schreibtisch daneben, die Hauptfestplatte ist kaputt gegangen, war ja in dem Fall kein Problem, er fühlte sich ganz sicher. Dann hat er den Rechner abgebaut. Beim Abbauen ist ihm die Backup-Festplatte runtergefallen. Ja, dann hat er sein Backup hardwaremäßig vernichtet und die defekte Platte im Mac war natürlich dann auch logischerweise kaputt. Und da hat er gar kein Backup gehabt. Jetzt hat er eine Festplatte auf dem Schreibtisch und die andere, da macht er dann dementsprechend einmal in der Woche ein 1:1 Backup. Und legt die sich dann in den Schreibtisch und hat dann jeweils nochmal ein Backup von dem Backup im Endeffekt.
Das nicht so einfach runterfallen kann.
Ja.
Da kommen wir gleich vielleicht zu den Backup-Methoden.
Ja.
Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wer möchte beginnen?
Ja, also zuerstens gibt es das 1:1 Backup. Das ist ja ein kompletter Klon. Damit kann man meistens eigentlich genau das, was man vorhin hatte, zu Backup-Zeitpunkt absolut identisch wiederherstellen. Daraus kann man aber vermutlich oder je nach Software kann man nicht irgendwie Teile nur wiederherstellen. Wobei es gibt auch viele, die es heute können. Dann gibt es die Vollsicherung. Man macht einfach einen kompletten PC, eine komplette Sicherung. Es gibt die differenziellen Sicherungen, das heißt, wenn ich ein volles Backup gemacht habe, dann kann ich nur noch der letzte Teil, der sich geändert hat, backuppen. Dazu, zum Wiederherstellen, braucht man aber natürlich die Vollsicherung weiterhin. Dann gibt es ja auch die inkrementelle Sicherung, das ist jetzt eher für Firmen. Das wird dann einfach das differenzielle Backup gemacht und mit ins volle Backup integriert, damit man nur einen Datensatz hat. Und dann gibt es ja noch die Synchronisations-Backups, welche auch sehr populär sind, vor allem bei privaten Personen.
Und hat Tobi zu den Methoden noch etwas hinzuzufügen oder wollen wir direkt in die einzelnen Programme und Synchronisationsdienste und Hardware-Möglichkeiten gehen?
Nee, eigentlich haben wir das sonst ganz gut erläutert. Das war eigentlich ganz okay. Wir können jetzt eigentlich weiter wandern, sage ich mal.
Also ein Programm, was speziell für Windows ist, ist sicher Acronis TrueImage. Ist sicher ein sehr bekanntes Programm, was sehr gut backuppen kann und was bei gewissen Programmen auch sehr wichtig ist. Acronis TrueImage kann auch sehr gut restoren. Oder wenn das Acronis Backup vorhanden ist, dann wird das Restore garantiert funktionieren. Also die sind relativ führend hier. Ein weiteres sicher bekannte ist Norton Ghost. Ist sicher ein wenig ein älteres Programm. Version 6 ist ja kostenlos für jedermann. Neuere Versionen muss man bei Symantec aber kaufen. Also von dem her, die Version 6 tut absolut seinen Dienst. Ist auch für Full Backups geeignet oder Images. Restore funktioniert eigentlich auch sehr unproblematisch. Also kann ich es nur empfehlen, diese zwei Programme. Was Acronis TrueImage noch sehr, sehr Spezielles hat, das ich in keinem anderen Programm bisher gesehen habe. Ich weiß nicht, wie genau das heißt. Ich nenne es jetzt einfach mal ein differenzieller Restore oder ein Teil-Restore. Weil man kann ein Komplett-Image machen von zum Beispiel seinem Windows XP-PC mit Office installiert, mit Grafikprogrammen installiert und kann sich nachher den PC neu installieren wie Windows 7. Und kann nachher sagen, TrueImage Restore auf das bestehende Betriebssystem. Das heißt, er integriert dann Office und die Grafikprogramme zum Beispiel ins neue Windows 7 rein. Und das funktioniert sogar. Was ich nicht dazu nehme, sind zum Beispiel Virenschutz, die installiere ich neu. Oder sicher auch Treiber werde ich neu installieren etc. Aber ich sage es mal, kleinere Programme funktioniert das hervorragend. Ich habe es mit größeren Programmen aber noch nicht getestet. Ist aber auch erst in der neuesten Version beinhaltet.
In dem Sinn aber auch noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Und Ja, wobei Acronis ist normalerweise sehr, sehr gut. Geben erst raus, wenn es funktioniert. Aber eben, ich habe es persönlich erst kürzer getestet und noch nicht sehr intensiv.
Tobi, auf dem Mac gibt es da?
Ja, auf dem Mac gibt es da zwei wohl der größeren und bekannteren Backup-Systeme. Ich persönlich setze den Carbon Copy Cloner ein für die 1&1 Backups, also die geklonten Backups. Da gibt es einmal zwei Möglichkeiten, einmal das Ganze in ein Image zu speichern oder einmal das wirklich 1&1 bootfähig zu klonen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firewire oder USB-Festplatte habe und mein Mac ist dann defekt festplattentechnisch gesehen, kann ich das Ding über die Platte hochbooten, über Firewire. Würde ich empfehlen, Firewire, weil das halt auch performanter ist, als das über eine USB 2.0-Schnittstelle zu bewerkstelligen, und habe dann wieder ein bootfähiges System, also quasi eine 1-zu-1-Kopie, und kann dann dementsprechend von diesem geklonten Backup auch notfalls kurzzeitig, temporär, solange ich mir die Platte wieder ersetzt habe, weiterarbeiten und kann dann den geklonten Zustand wieder auf meine Masterplatte zurückspielen. Das funktioniert eigentlich relativ zuverlässig. Das Gegenstück dazu ist SuperDuper. Hatte ich mal im Einsatz, gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Macht das zwar genauso zuverlässig wie der Carbon Copy Cloner, aber der hat sich bei mir mehr oder weniger durchgesetzt. Und wie gesagt, mit dem Carbon Copy Cloner arbeite ich und mache von allen Rechnern wöchentlich immer noch mal eine 1-zu-1-Kopie zusätzlich zu dem Time Machine Backup, aber zu der Time Machine Geschichte kommen wir halt dann später noch mal.
Gut, also bei SuperDuper und Carbon Copy Cloner, das ist ja mehr auch so ein bisschen eine Glaubensfrage, oder? Welches das man nutzt? Vom Umfang her sind doch beide ziemlich gleich.
Ja.
Eine Glaubensfrage, ich meine, entweder sind die Leute für SuperDuper oder sie sind für das CC, also für einen Copy Cloner.
Ich habe da jetzt keine großartigen Unterschiede feststellen können von der Funktionalität her oder von der Zuverlässigkeit her. Bis jetzt hat mich der CCC, also der Carbon Copy Cloner, nicht im Stich gelassen und deswegen bleibe ich dabei. Würde er mir irgendwie Zicken machen oder Probleme machen, hätte ich ihn wahrscheinlich schon ausgetauscht, aber wenn was zuverlässig läuft, dann bleibt man halt dabei. Ne?
Genau. Auf der Linux-Ebene?
Also auf der Linux-Ebene muss etwas erwähnt sein, und zwar, wenn man ja zum Beispiel bei Windows oder ich nehme jetzt an auch bei Mac ein Backup macht, dann läuft das Betriebssystem und man macht ein 1-zu-1 Backup. Ist das richtig auch bei Mac so? Also Online-Backup kann man ein 1-zu-1 Kopie machen?
Das ist richtig, ja.
Eben bei Linux ist das nicht so. Bei Linux kann man wirklich ein 1-zu-1-Klon nur dann machen, wenn die Linux-Maschine runtergefahren ist und man mit einem Boot-Image bootet. Es gibt also keine Möglichkeit, ein 1-zu-1 Full-Backup zu fahren, während die Maschine läuft. Es gibt aber da so Dienste wie zum Beispiel Bakula. Bakula backupt zwar das komplette System, aber auch da muss man dann beim Restore zuerst ein neues Betriebssystem installieren und dann das Backup wie darüber restoren, damit es nachher läuft. Aber Bakula hat einen riesen Vorteil, es backupt eigentlich das komplette System mit einer Art Snapshot-Technologie. Das heißt, es macht sich auf die Festplatte mal schnell einen Snapshot. Das dauert ein paar Sekunden und dann wird eigentlich die Daten werden nur noch kopiert auf irgendein Bandlaufwerk. Und beim Restore genauso, es kopiert eigentlich die Daten vom Bandlaufwerk zurück auf die Festplatte und restort sie dann. Das funktioniert aus diesem Grund mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Aber eben auch da, es ist nicht ein vollständiges 1-zu-1 Backup, wobei man das im Linux-Bereich dazu bezeichnen könnte.
Mhm.
Und ja, sonst im Linux-Bereich, was ist noch sehr verbreitet, sind sicher TAR- und ZIP-Backups. Auf Windows-Seite sicher RAR-Backups. Also man RAR oder ZIPt sich die Dateien zusammen und kopiert sie weg.
Macht man das auch heutzutage noch, wo die Festplattengröße nicht mehr so ein Problem spielt? Ist das noch gang und üblich?
Also TAR-Backups sind sicher im Linux-Bereich noch sehr verbreitet, also schnell einen Folder zu tarren, dann GZIP komprimieren und mal kurz wegzukopieren. Vorteil ist natürlich, man hat nicht 10.000 kleinere Dateien, sondern man hat eine Datei, das geht natürlich zum Kopieren und Backuppen viel schneller.
Stimmt, genau, ja.
Ist immer noch sehr, sehr verbreitet. Auch sehr viele Backup-Tools unter Linux arbeiten ja mit eigentlich tar im Hintergrund, was ich sehr immer wieder bezweifle. Aber da kommen wir auch später dazu.
Noch dazu. Gut. Dann gibt es auch Synchronisations-Backup-Dienste. Was kennt ihr dafür welche?
Also ich kenne nur Dropbox, muss ich ehrlich dazu sagen. Ich bin ja ein kleiner Verfechter von Cloud.
Und was gibt es da für Möglichkeiten auf Windows-Seite? Also nutzen tust du sie nicht, aber was gibt es dafür welche?
Ja, also klar, ich könnte jetzt persönlich Dropbox-Dienst installieren und sagen, synchronisiere meine Datenfestplatte mit Dropbox. Dann habe ich irgendwann, ich denke, mein kompletter Datenshare auf Dropbox hoben und gegebenenfalls, wenn meine Festplatte kaputt geht, habe ich so noch auf Dropbox-Konto meine Daten.
Die ganzen wichtigen Steuerrechnungen.
Mit sehr Vorsicht zu genießen, aber nicht deswegen, sondern es gibt ja doch noch ein anderes Problem, nämlich userverschuldetes Verluste. Und bei denen verhält diese Methode dann nicht, aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf. Ja, also bei Dropbox gibt es ja noch das Problem, es ist synchronisiert. Das heißt, wenn ich versehentlich einen Ordner lösche oder eine Datei lösche, dann wird das gleich online synchronisiert und der Ordner ist weg. Also es verhält nicht so ganz als Backup.
Das habe ich auch festgestellt. Also da ist, wenn der dümmste anzunehmende User vor dem Dropbox-Ordner sitzt und irgendeinen Löschvorgang startet, hat er das synchronisiert und wenn Dropbox halt durchsynchronisiert, sind es auf allen Geräten, ist dann der gleiche Zustand. Und in dem Fall habe ich mir ein kleines Apple-Script gebastelt und er kopiert mir einmal am Tag den kompletten Dropbox-Ordner in einen anderen Ordner. Das heißt, dass ich zumindest jeweils von einem Zustand einmal am Tag zu einer vorgegebenen Uhrzeit zumindest einmal eine Dropbox-Kopie habe, lokal auf den Rechner. Ist zwar jetzt nicht so der Riesenschritt, weil wenn ich das dementsprechend einer falschen Zeit gemacht habe, habe ich trotzdem die Datei irgendwo weg, aber es ist eine kleine Sicherheit, die ich mir da eingebaut habe.
Das ist schon mal sehr nützlich.
Ja, wobei, ob die User daran denken, sich so ein Skript einzurichten, da musst du dich darauf verlassen, dass das Skript auch wirklich läuft. Und wenn es mal nicht läuft, also für mich ist es ein sehr großes Fragezeichen, ob das als Backup.
Nein, also Dropbox kann man in meinen Augen auch nicht als ernsthaftes Backup für sensible Daten nehmen. In Dropbox habe ich Daten drin, die in Anführungsstrichen nicht ultrasensibel sind. Und wenn sie jetzt in die Öffentlichkeit kommen sollten, könnte ich zur Not mit leben. Also ich bin auch nicht der große Fan von jetzt solchen Diensten wie CrashPlan oder irgendwelchen Datendiensten, wo ich meine Daten in Hände von Dritter gebe, wo ich nicht den vollen Zugriff habe auf diese ganze Geschichte. Also wenn ich ein Offsite-Backup mache, mache ich das auf meinen eigenen FTP-Server, wo ich wirklich vollen Zugriff habe und volle Kontrolle über den Server habe. Somit weiß ich, da liegen meine Daten, sie liegen in einem Ort, den ich sogar kenne, wo ich auch notfalls in meinem Fall vor Ort hingehen kann und notfalls die Platte ausbauen könnte und das, wo ich also auch volle Datenkontrolle habe. Also ich würde niemals meine sensiblen Daten oder meine Vollbackups in irgendwelche Hände geben, die ich nicht kenne.
Und in den meisten Fällen ja auch unverschlüsselt. Oder ist, ich weiß nicht, CrashPlan, ich habe mich noch nicht groß damit auseinandergesetzt, ist das verschlüsselt?
Ich glaube, CrashPlan bietet eine Verschlüsselung an, kann ich aber nicht hundertprozentig sagen, weil, wie gesagt, kam für mich nicht in Frage, weil meine Daten möchte ich in einer vollen Kontrolle haben.
Genau, da gibt es ja noch andere wie Mosey und SpiderOrg, wie spricht man das aus?
SpiderOrg, genau. SpiderOrg. Da gibt es noch eine Menge Dienste, das mag auch für viele Leute interessant sein, die etwas lax mit ihren Daten umgehen, aber ich will das nicht. Ich möchte meine Daten, soweit es geht, in Kontrolle haben.
Ja, und vor allem, die meisten Dienste sind ja nicht gerade billig oder stellen nur wenig Speicherplatz für Backups zur Verfügung. Und eben genau, Backups sollten mehrfach vorhanden sein. Habe ich nur schon 10 Gigabyte zu backuppen, sind das schnell mal 50 Gigabyte, wenn ich 5 Backups haben möchte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dienste billig sind und zudem eben Datensicherheit. Ich kann es auch niemandem empfehlen, weil wer sagt, was passiert, wenn die wirklich mal meine Backups verlieren? Haften sie dann? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wie wollen sie haften für deine
Backups? Eben, genau. Also, ich würde das nie machen. Da würde ich lieber mich selber schlagen, wenn was passiert.
Ja, vielleicht können wir nachher unter dem Punkt Hardware noch kurz auf das Thema eigener FTP eingehen. Was wir hier noch haben, ist auch Time Machine Backup vielleicht...
Tobi? Ja gut, Time Machine ist ein Synchronisationsdienst in Anführungsstrichen, was von meinem laufenden System im laufenden Betrieb Backups automatisch erstellen kann. Das kann man dementsprechend einstellen, wie oft man das haben möchte, stündlich, täglich, wie auch immer. Das ist eigentlich die Sache, die eine Vollsicherung vollen der kompletten Software, von der Hardware etc. veranstaltet, dass man ohne großen Aufwand wieder zurück zu seinem System kommt. Und das Ganze ist auch mehr oder weniger relativ schnell wiederherzustellen. Das heißt, man setzt sein Grundsystem auf und kann dann sagen, wenn man seinen Mac wieder zurücksichern will, von einem Time Machine Backup wiederherstellen, und hat man in einer relativ schnellen Zeit, kommt auf die Datenmenge an, seinen Rechner wieder am Start, und das funktioniert auch relativ zuverlässig. Und das ist halt auch der Vorteil vom Mac, sage ich mal, dass das Backup-System ist gleich schon mit eingebaut und hat sich eigentlich gut und verbreitet. Also ich kenne kaum jemanden, der da noch große andere Backup-Software nutzt. Die meisten, die einen Mac haben, benutzen dieses Time Machine-System, und
es läuft halt leise im Hintergrund, du merkst nichts, weder von Performance noch sonst. Und wenn es mal weg ist, die Daten, dann bist du sowas von froh, weil meist sind sie da drin. Und eben die Restore-Funktion, die funktioniert dann wirklich extrem zuverlässig und auch einfach.
Wie oft du machst Time Capsule einen Backup, und wie lange bewahrt sie das auf?
Tobi?
Ja, du kannst das ja einstellen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das je nach Datengröße deines Backup-Volumes, das heißt, sagen wir mal, du hast eine interne 320 Gigabyte Platte und dein Backup-System hat einen Terabyte und du machst stündlich ein Backup, dann dementsprechend sichert er immer dazu, was sich verändert hat, und versioniert das Ganze. Das heißt, er löscht immer das Älteste von hinten weg. Okay. Das heißt, je größer dein Backup-Laufwerk ist, je länger ist die Historie deiner Dateien. Und du kannst wunderbar in diesem Programm zurück switchen, nach Datum sortiert. Den Zeitpunkt möchte ich wiederhergestellt haben. Richte mir bitte vom 1. Januar das Backup wieder her, und er zieht sich das aus dem Time Machine Backup wieder raus.
Also eigentlich ist eine sehr intelligente Art und Weise.
Macway.
Richtig, genau. Das funktioniert auch relativ gut zuverlässig. Ich bin der Meinung, man könnte das mit einem besseren Dateisystem vielleicht noch intelligenter lösen, um auch dementsprechend die Datengröße noch effizienter zu nutzen. Also mit Deduplication oder mit einer Snapshot-Technologie könnte man das vielleicht noch etwas besser lösen, also sprich ZFS. Aber leider hat Apple sich ja nicht dazu bereit erklärt, ZFS einzusetzen. Aber da schwenken wir jetzt auch ab, ich will jetzt nicht noch das Fass mit dem Dateisystem aufmachen, da könnte man ja fast eine andere Sonderfolge von produzieren.
Genau. Aber da gehen wir doch gleich über im Thema Hardware. Da vielleicht ganz zum Thema passend hinzuzunehmen, die Time Capsule. Was ist das genau, Tobi?
Das ist quasi ein hundertprozentig Time Machine kompatibles Netzwerk Herzstück, sage ich mal. Also die Time Capsule ist ein Router, ist ein 4-Port-Switch, ist ein USB-Docking-System. Das heißt, ich kann an die Time Capsule noch eine weitere Festplatte anschließen oder einen Drucker, kann dann dementsprechend im Netzwerk zentralisiert über die diversen Protokolle drucken und so weiter. Und dementsprechend ist intern eine Festplatte eingebaut, dementsprechend, glaube ich, 2 Terabyte und 3 Terabyte Versionen gibt es da von Apple, wo automatisiert, zentralisiert im Netzwerk Backups von meinen angeschlossenen Systemen gemacht werden können. Das heißt, ich kann entweder das von einem Mac machen oder von auch allen Macs, die ich im Netzwerk habe, und er legt mir auf dem System zentralisiert die Backups ab. Sprich, ich bin nicht nur wie bei einem zentral angeschlossenen USB-Laufwerk oder Firewire-Laufwerk gebunden an ein System. Ich kann auch die MacBooks, die iMacs etc. zentralisiert auf diesen System sichern.
Dann sollte man aber die Timecapsule natürlich auch backuppen, wenn man da mehrere PCs drauf hat, weil wenn die abbraucht, hat man von allen PCs gleichzeitig kein Backup mehr.
Man hat ja dann die Möglichkeit, über USB noch eine Platte einzuschließen, und man könnte dann auch noch darauf wieder ein Backup machen. Wenn man das so vorhat, würde ich von abraten, da würde ich wahrscheinlich dann zu einem professionellen NAS-Laufwerk raten, was dann deutlich mehr Funktionalität bietet als diese Timecapsule.
Genau, aber so für ein Grund-Backup ist das wirklich eine coole Sache. Das Erste, was ich, wenn ein neuer Mac bei uns in den Haushalt kommt, ist in die Systemeinstellungen Firewall aktivieren, und der zweite Schritt ist, die Timecapsule hinzuzufügen, und dann macht er schon mal im Stillen im Hintergrund ein Backup. Und da sind mal alles mal grundgesichert. Der Rest kommt dann noch automatisiert auf andere Systeme bei mir.
Genau, aber richtig.
Sonst wirklich genial. Da kannst du wirklich ganz einfach, das wünschen sich wahrscheinlich viele Windows-User auf Windows, dass so eine coole Backup-Routine im Hintergrund automatisiert.
Ja, das kann ich verstehen, weil es hört sich wirklich genial an.
In der Tat. Ja gut, das ist halt der Vorteil von diesem geschlossenen System. Du weißt, die Hardware gibt es, die Software gibt es, die Protokolle gibt es etc. Und deswegen ist es halt so möglich, ein relativ schönes System auf die Beine zu stellen in dem Fall.
Ja, genau.
Es gibt weitere Möglichkeiten. Wir haben NAS angesprochen. Dazu, wer sie noch nicht gehört hat, unsere Sonderfolge unbedingt reinhören.
Ich denke, NAS ist sicher eines der besten Arten, die man zu Hause Backup machen kann, wenn man sich selber verwalten möchte, auch auf Windows, zum Auslagern von Backups und was es alles noch gibt. Ist sicher das NAS eines für Privatpersonen das interessanteste Medium.
Gibt es da Programme dafür in der Windows-Welt, oder machst du das mit Skripten oder händisch kopiert?
Ja, also die heutigen NAS-Systeme wie Synology zum Beispiel, ja, ihr gehabt habt in der Folge, die liefern gleich ihre Programme mit, auch für die Windows-Welt, um die Backups zu synchronisieren und zu erstellen. Also. Und jetzt zum Beispiel auch, wenn man Acronis einsetzt etc., da kann man ja NAS-Systeme gleich mit anbinden, dass es über NAS ein Restore und auch wieder ein Backup und ein Restore macht.
Ja, anzumerken gibt es da natürlich noch, dass man, wenn man sich ein NAS kauft und das Ganze mit einem Mac betreiben möchte und Time Machine einsetzen möchte, auch auf die Time Machine-Kompatibilität achtet, weil das ist nicht überall gegeben. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Und wenn ich einen Mac habe, würde ich da auch darauf achten, dass es das kann. Da würde ich mich jetzt nicht technologisch ins Aussetzen wollen. Und da hat man natürlich dann auch wieder so ein bisschen eine eingeschränkte Auswahl. Aber ja, ich würde ja grundsätzlich nur zu Synology raten.
Dann gibt es die Möglichkeit, sprich Tobi, du setzt es ein, du machst deine Backups auf einem FTP, der nicht bei dir zu Hause steht, also auf einem fremden Rechner.
Ich habe Gott sei Dank Zugriff auf einen FTP-Server, wo ich in Anführungsstrichen unlimitierten Speicherzugriff habe. Und der auch relativ zügig angebunden ist und den ich auch lokal besuchen könnte und notfalls meine Platte da rausziehen könnte, wo meine Daten drauf sind, wenn es ganz wichtig ist. Und das ist so mein letztendlich Offsite-Backup, FTP-Server, wo ich dann meine wichtigsten selektierten Daten drauf spiele. Grundsätzlich mache ich da nicht alle meine Daten drauf, die ich hier zu Hause backuppe, sondern nur wirklich ganz wichtige Dokumente, Bilder, Daten, die wirklich für mich einen gewissen hohen Stellenwert haben. Und da ist nochmal auf das Datenbewusstsein zurückzukommen. Wie gesagt, man sollte sich wirklich selektieren, was speichere ich irgendwo und irgendwie hin. Und wenn man sich das schön vorsortiert, dann ist das zu sichern auch nicht mehr so riesig.
Genau. Ja, und es ist auch wichtig, welche Daten man dann wie oft backupt, weil man muss nicht alle Daten immer all stündlich backuppen, sondern es reicht auch bei gewissen Daten, wenn ich mir jetzt mal die letzten Änderungen von der letzten Woche verliere, weil die sind in 2 Minuten wiederhergestellt, dann gibt es aber eben solche Uni-Abschlussarbeiten, die jede 5 Minuten, die man drin geopfert hat, gebackupt haben möchte.
Zumindest in dem Prozess, wo ich dran arbeite.
Genau.
Richtig. Und wenn ich sie dann abgeschlossen habe und eine Langzeitarchivierung habe, dann brauche ich die nicht zu sichern, wenn sich nichts dran ändert. Das ist schon richtig, genau.
Wie muss ich mir denn das vorstellen? Sitzt da der Tobi jeden Freitagabend vor einem eigenen Rechner und kopiert sich die Daten zusammen oder hast du da ein Skript?
Das ist ein Problem, sage ich mal. Da sollte man sich schon überlegen, wie man es dann macht. Also wie ich schon gesagt habe, Time Machine läuft bei mir auf allen Rechnern, wo ich dann halt ein komplett Backup habe von allen Rechnern. Und lediglich habe ich meine wichtigen Daten wie Bilder, Musik etc. zentralisiert im Netzwerk auf einem NAS-System. Auf diesem NAS-System, das ist verbunden mit einer weiteren externen Festplatte. Da werden dann nochmal die selektierten Daten, die ich mir vorher ausgewählt habe, die wirklich sicher sind, auf dieser externen Festplatte gesichert. Von dieser Festplatte geht dann wiederum ein Offsite-Backup an den FTP-Server und somit bin ich mit meiner Datenstruktur relativ sicher aufgestellt, bin ich der Meinung. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die ich dann nicht so oft mache. Die mache ich dann alle 2 Monate, aber da kommen wir später nochmal zu. Ein physikalisches Offsite-Backup, aber da gehen wir später nochmal drüber.
Ja, Rsync-Server ist ja etwa auch so etwas Ähnliches wie FTP-Server, sage ich jetzt mal. Aber sicher im Linux-Bereich auch was sehr Interessantes. Rsync, ein Vorteil daran ist ja auch, wenn ich synchronisiere, synchronisiert nur das Delta. Und was bei Rsync auch noch relativ gut ist, ist gelöschte Daten kann man so rsyncen, dass es gelöschte Daten auf der Gegenseite nicht löscht. Das heißt, die bleiben bestehen. Es gibt zwar auch ein kleines Risiko, wenn man eine Datei, nur der Inhalt von der Datei löscht, das heißt, sie auf 0 Bits Größe macht, dann würde sie auch gesynkt werden und natürlich im Backup vernichtet werden. Aber Rsync ist meistens ein wenig schnelleres Protokoll als FTP-Server, wobei natürlich auch FTP-Server genau das Gleiche eigentlich macht.
Dann haben wir noch als weitere Hardwarelösung einfach externe Festplatten aufgeführt. Sprich, es will sich oder kann sich auch nicht jeder gleich ein NAS kaufen oder einen FTP-Server mieten. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, ich denke, das ist der große Unterschied zwischen einem NAS-Server und einer externen Festplatte. Bei einer externen Festplatte normalerweise, die Person geht hin, steckt diese an und lässt dann ein, ich sage mal, Backup per manueller Doppelklick anlaufen. NAS ist von dem her ein wenig sicherer, weil ich rechne immer mit der Faulheit der Personen. Und NAS kümmert sich im Hintergrund darum, dass meine Daten wirklich regelmäßig gebackupt werden. Externe Festplatte, da muss eine User-Interaktion hin, meistens. Und ich stelle das immer in die Frage, ob die User dann wirklich so zuverlässig sind und das jede Woche anschließen, etc.
Naja, das ist jetzt ein bisschen ausgeklammert. Im Mac-Bereich ist es so, wenn ich jetzt mein Time Machine Backup auf eine externe Festplatte konfiguriere und die dementsprechend angeschlossen ist, macht er auch automatisch das Time Machine Backup auf eine externe Festplatte. Das geht mit Time Machine logischerweise auch. Dazu ist noch zu sagen, eine externe Festplatte ist natürlich nicht so komfortabel wie ein NAS-System, weil ich arbeite mit NAS-Systemen plattformunabhängig. Das heißt, wenn ich ein Windows, ein Linux oder ein Mac im System oder in der Infrastruktur habe, kann ich trotzdem von allen meinen Systemen darauf zugreifen. Bei einer externen Festplatte habe ich halt das Problem, dass sie dann meistens in dem Dateisystem formatiert ist, wie das System ist und ich dann nur auf diesen Rechner fixiert bin. Und so NAS ist dann halt plattformübergreifend.
Ja, und bei Windows gibt es eben das automatisierte Backup, ob die Festplatte angehängt ist oder nicht. Und die Warnungen, wenn man es nicht macht, das ist nicht vorhanden. Von dem her würde ich da abraten eigentlich.
Bandlaufwerke ist zwar fast schon, gibt es das noch?
Im Enterprise-Bereich, also Firmen, wird das durchaus noch eingesetzt, ist natürlich noch ein gängiges Mittel, auch dann für die Langzeitarchivierung, da kommen wir aber auch nochmal später zu. Aber im Privatbereich hat sich das mehr oder weniger verabschiedet durch die sinkenden Plattenpreise.
Also ich würde sagen, im Enterprise-Bereich ist es immer noch der Golden Standard, auf Bandlaufwerke oder auf Tape-Roboter zu backuppen, aber im Privatbereich sehe ich da überhaupt keine Veranlassung, so eine Investitionssumme zu tätigen für nee. Diese Backups.
Früher war es halt günstig, in Anführungsstrichen, da hatte man Plattenpreise jenseits von Gut und Böse und hat dann halt auch im Privatbereich gebackupt. Da gab es ja dann die verschiedensten Lösungen von Quick 80 Laufwerken und was es da alles gab und auch die DAT-Lösungen, DAT-Streamer-Tapes waren ja dann auch im Privatbereich relativ en vogue eine Zeit lang, weil die Medienpreise relativ günstig waren, also die Streamer-Tapes an sich, aber das hat sich dann mehr oder weniger aus dem Privatbereich völlig verzogen.
Genau, im Privaten haben sich ja neben den Festplatten auch die optischen Datenträger ein bisschen durchgesetzt. Also bei mir nie, aber macht ihr Backups auf CDs, DVDs besser gesagt? Oder kennt ihr Leute, die das tun?
Also ich hatte einmal in einer Firma zu tun, die haben auf die RAM-Disks, das sind ja auch so komische CD-ROMs, aber die in einer Hülle eingepackt sind, auf so RAM-Disks haben die Backups gemacht. Und ja, es ist immer mit sehr Vorsicht zu genießen, solche Discs vor allem. Aber auf DVDs, klar, eignet sich's, wenn man kurz Daten backuppen möchte, mal eine DVD einzuwerfen und zu brennen und diese zu archivieren. Die Frage ist immer, wie wird mit den Discs nachher umgegangen und wo werden sie gelagert? Weil eine verkratzte Disc bringt einem schon einen Tag später nichts mehr.
Und vielfach, die Dinger werden ja auch immer günstiger. Also in der Schweiz gibt es ja auch schon von M-Budget und weiß ich was da alles. Die Lebensdauer von diesen Rohlingen sind ja nicht unbedingt die längsten. Und wenn sich das ansammelt...
Das bestreite ich jetzt zwar. Ich habe DVDs und CD-ROMs, die sind jetzt bald... Ich war ja einer der Ersten, der sich auch einen DVD-Brenner gekauft hat und ich habe heute noch von den Teilen. Man sagt, die löschen sich, wenn man sie in die Sonne legt und solches Zeugs. Ich hatte jetzt da persönlich gesagt nie schlechte Erfahrungen.
Aber bewahrst sie auch wie ich eher an einem sicheren Ort auf und nicht teilweise?
Also ich habe jetzt zum Beispiel, also ich backup heute, ich verwende gar keine CDs und DVD-ROMs mehr und habe mir dann mal so eine Mikroplastiktüte oder so eine Papiertüte genommen und all meine CDs ohne Hülle natürlich da reingeworfen und man müsste die mal entsorgen, sicher durch den Schredder lassen und das ist halt nie dazu gekommen. Die stehen jetzt so seit etwa einem Jahr in der Garage rum, man kann sich vorstellen, wie sie aussehen. Ich hatte da mal ein Backup gebraucht, habe gefunden, das war auf dieser DVD. Es ging noch. Also man kann recht robust mit denen umgehen.
Gut.
Aber ob sich das eignet, das Backup?
Eben bei den heutigen Volumen?
Nein.
Wenn du schon allein ein paar Bilder, dann hast du von einem Event zwei, drei DVDs voll, wenn du eine Spiegelreflex hast. Ich weiß nicht, wie machst du das, Tobi? Hast du irgendwann mal?
Ich habe, wo die Plattenpreise noch deutlich im höheren Preissegment waren, habe ich dann mal ab und an auf DVDs gesichert. Ab und an, wenn ich mal jetzt einen Spleen kriege etc., dann nehme ich mal eine Blu-ray und sichere mal Bilder oder sowas drauf und füge das dann nochmal irgendwo an einen sicheren Ort und lege dann nochmal eine Blu-ray dabei. Aber dass ich das jetzt permanent mache, nein. Ab und an, wenn ich mal wieder einen Hau habe, dann mache ich das mal.
Ich habe halt sehr früh begonnen, mit ganz vielen Platten zu kaufen. Also alles auf Festplatten. Und habe es dann immer gleich so gesichert, nie groß auf CD oder DVD. Dann haben wir noch das Thema Verschlüsselung von Backups, Pro und Contra.
Ja, also warum macht man überhaupt Verschlüsselung von Backups? Sicher mal die gute Frage. Backups oder die Verschlüsselung geht ja darum, seine Backups auch sicher vor fremden Augen zu halten, dass fremde Personen nicht in den Backups rumwuseln können, wie Tobi übertragt das per FTP auf einen anderen Server. Ich nehme an, da ist irgendein Kollege hinter dem Server. Wenn der was Böses will, mal seine Fotos durchstöbern etc. Ich weiß nicht, ob er das möchte und von dem her denke ich, wird da eine Datensicherheit und eine Verschlüsselung eingesetzt, vor fremden Augen zu schützen. Und wenn das Backup irgendwo auf Dropbox landet, dass man sich so schützen kann, dass auch die Daten dann nicht öffentlich werden. Das sind eigentlich meine zwei Hauptpunkte, die Pros eben vor fremden Augen schützen.
Hat Tobi noch einen Pro-Punkt?
Ja, also grundsätzlich, wenn die Daten das interne Netzwerk verlassen, oder den exklusiven Zugriff von einem selber irgendwie nicht mehr gewährleistet ist, dann sollte man das auf jeden Fall verschlüsseln. Da bin ich auf jeden Fall auf Stefan seiner Seite. Deswegen sehe ich da auch keine großen Kontrapunkte, es nicht zu tun in irgendeiner Weise.
Ja, ich sehe schon 2-3 Kontrapunkte, muss ich ehrlich sagen.
Schieß los.
Weil das, was die meisten vergessen, ist, wenn ein Fall passiert von einem Defekt und man muss restoren, man muss sich immer vorstellen, man hat es kodiert, was passiert, wenn das Backup nur teilweise erfolgt ist oder unterdessen Korruptionen aufweist. Wenn normales Backup eine Korruption aufweist, dann könnte man immer noch die nicht korrupten Daten extrahieren aus dem Backup und einfach einen Teil-Restore fahren. Verschlüsselte Backups sind nicht teilweise restorbar. Das heißt, das komplette Backup ist vernichtet. Kann natürlich ein Risiko sein, wenn man zum Beispiel auf eine DVD brennt und die DVD hat an einem Ort wirklich einen fetten Kratzer. Dann kann man die DVD komplett wegwerfen.
Das
und nicht nur ein, zwei Dateien. Das ist natürlich ein Risiko, was man mit rechnen muss. Und das Zweite ist, was sicher auch noch reinkommt, ist die Zeit, wofür so ein Restore nötig ist. Weil ich sag's mal, wenn man 600 Gigabyte Disk verschlüsselt, dann wird man da schon einen Tag dran sein mit Entschlüsseln, gegebenenfalls. Und ob dann das wirklich sinnvoll ist, ist die andere Frage.
Ja gut, deswegen habe ich ja die lokalen Backups halt nicht verschlüsselt und die Offsite-Backups sind verschlüsselt und somit stellt sich bei mir so, wenn jetzt das Offsite-Backup defekt sein sollte in irgendeiner Weise, hoffe ich, dass ich noch das lokale Backup habe, aus dem ich das wieder herstellen kann in dem Fall.
Also ehrlich gesagt, genau, ich empfehle auch eine Verschlüsselung auf jedem öffentlichen Dienst, nicht im Internetnetzwerk, hast du vorhin richtig gesagt, empfehle ich absolut. Man muss einfach die Gegenseite kennen, was das Negative davon ist.
Genau, bei Tobi muss man auch dazu sagen, dass das Externe ja wirklich das Backup vom Backup vom Backup ist. Sprich, wenn alle Stricke reißen.
Das ist richtig. Also ich habe es sogar auch im Betriebssystem, also jetzt nicht jetzt mal von Backup, ich benutze auch bei den Geräten, die ich mit mir umher schleppe, also sprich mein MacBook, benutze ich auch FileVault als Verschlüsselungssystem im Betriebssystem selber. Das heißt, falls dieses Gerät irgendwie abhanden kommen sollte in irgendeiner Weise, kann der User ohne das Passwort nichts mit anfangen und er bräuchte auch den Schlüssel, um dieses generell das Betriebssystem wieder entschlüsseln zu können. Also jetzt nicht nur das Backup ist verschlüsselt, sondern da auch meine Daten, die ich mobil mit mir umhertrage. Sprich, mein USB-Stick, den ich in der Hosentasche habe und mein MacBook, die sind datentechnisch verschlüsselt. Aufgrund der, sollte ich die Daten verlieren, kann da kein Dritter was mit anfangen.
Also was eben auch zu sagen ist, es gibt ja auch Verschlüsselung. Also ich habe auch so eine Lösung im Einsatz, die macht nicht ein 1:1 Full Backup, eine Datei und verschlüsselt dann diese, sondern das ist eine, die verschlüsselt jede Datei einzeln und legt sie dann in den Backup rein. Das einfach zur Sicherheit, wenn eine Datei defekt ist, kann der Rest trotzdem noch entschlüsselt werden. Das ist noch so ein Gedanke, den es auch noch gibt, was einem da ein wenig weiterhilft.
Doch, FileVault geht doch in diese Richtung, oder Tobi?
Ja, richtig, genau.
Genau.
Und das, richtig, genau. Also das benutze ich nur auf meinen mobilen Mac in dem Fall, weil stationär wird da nichts passieren. Es sei denn, hier wird eingebrochen in irgendeiner Form. Okay, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich gehe da halt mal von aus, dass auch ein mobiles Notebook irgendwie abhanden kommen kann. Wie auch immer, Diebstahl, was auch immer. Und deswegen, alles, was ich mobil mit mir umhertrage, ist grundsätzlich verschlüsselt.
Hast du da um Thema Restore gute Erfahrungen? Weil ich habe einmal das ausversucht mit dem MacBook und beim Restore von Time Capsule, ich weiß nicht mehr, was nicht mehr ging, aber irgendwie konnte ich das nicht wiederherstellen. War kein Problem, weil nur ein Test, aber...
Ja, die mobilen Daten, die ich mit mir umhertrage, sind sowieso nochmal woanders gesichert. Und falls da jetzt was problematisch irgendwie auftreten sollte, ist es nicht das Problem in dem Fall. Da geht es mir halt nur wirklich um die Sicherheit, dass keiner was mit meinen Daten anfangen kann.
Wenn es sollte, jemand nimmt, genau.
Genau, sollte das Backup von dem Gerät irgendwie kaputt sein, ist es jetzt nicht so extrem wichtig, weil ich schleppe ja mobil nicht alle meine Daten mit mir umher. Ich habe ja da nicht alle meine Bilder oder Dokumente drauf. Wirklich nur das, was ich on the fly unterwegs irgendwie brauche.
Stefan hat vielleicht vorhin noch so als kleiner Tipp mal erwähnt, gehabt beim Datenbewusstsein, die Größe der Datei, des Backups.
Ja, richtig. Und zwar, ich habe ja da gesagt, ich würde sowieso nie Festplatten größer als ein Terabyte kaufen. Jetzt kommen Schlaue unter uns, die sagen, ja, dann mache ich einfach ein RAID aus 1 Terabyte Festplatten, dann komme ich auch auf größere Dateien. Kann ich auch abraten, weil ich sage immer, ein Backup sollte nie größer sein als ein Terabyte. Und somit auch das Laufwerk, wo ich die Daten sichere, nie größer als ein Terabyte. Das kommt eigentlich aus dem Grunde zu, weil Restores dauern dann einfach viel zu lange. Und also wenn wir von einem Terabyte Restore reden, dann kann es je nachdem, wie viele Files man auf den Platten hat, kann es 1-2 Tage dauern, wo das läuft. Wenn wir auf 2 Terabyte gehen, kann es schon auf eine Woche hochgehen. Das ist dann recht exponentiell, wie es ansteigt. Und von dem her, größere Systeme als ein Terabyte zu backuppen, ist selbst auch in größeren Firmen extrem problematisch und nicht zu empfehlen. Also ich würde nie über einen Terabyte gehen.
Gut. Ja, da kann ich nur zustimmen, das ist richtig. Deswegen wirklich selektieren und auch im Vorfeld, bevor man überhaupt an Backups denkt, sein Datenmanagement so zu strukturieren, dass man wirklich weiß, okay, das ist wirklich wichtig und muss unbedingt gebackupt werden, weil man muss nicht jeden Mist backuppen.
Ja, aber auch wenn man mehr Daten als ein Terabyte hat, wo man unbedingt backuppen möchte, dann würde ich persönlich versuchen, auf 2 Backups zu splitten, damit jedes Backup nicht über ein Terabyte kommt. Mhm. Dann kann man selektiv diese 5 Ordner gehen in das Backup, diese 5 Ordner in das andere Backup, dass einfach das Backup selber nicht größer wird.
Dann kommen wir zum Thema Aufbewahrung. Wo bewahre ich meine Backups auf? Lokal, an fremden Orten? Stefan?
Ja, also ich bewahre meine eigentlich auf FTP-Servern auf, also nicht gerade FTP-Servern, sondern irgendwie SSH-Servern. Also ich backuppe auf 3 verschiedenen SSH-Servern, die sich gegenseitig auch noch synchronisieren und backuppen. Und auch noch ein Teil von den Daten ist abgelegt, noch gegebenenfalls im Tresor. Also ich habe meistens nur Offsite-Backups zur Hand.
Ja, also wie gesagt, im Tresor habe ich in zweifacher Ausführung einmal die Möglichkeit, lokal zu Hause in einen ganz kleinen feuerschutzfesten, wasserschutzfesten, tralala, zertifizierten Tresor gepackt. Da sind dann die Langzeitgeschichten drin, also die ich wirklich archivieren möchte. Da sind also genau 2 Platten drin. Einmal, wo ich meine NAS-Platte reinpacke, die ich an das NAS-Laufwerk angeschlossen habe, die quasi nochmal das NAS-Laufwerk sichert, und einmal eine Platte, die dementsprechend die langzeitarchivierten Daten beinhalten. Und das Ganze ist dann jedenfalls das Archiv, das Langzeitarchiv, befindet sich dann nochmal in einem Banktresor. Und das wiederum habe ich dann nochmal bei einem Bekannten von mir abgelegt, und der hat wiederum seine Daten auch bei mir abgelegt. Das heißt, wenn es bei mir irgendwo brennen sollte, eine Überschwemmung geben sollte oder sonst was, habe ich die Möglichkeit, das aus Co-Locations nochmal wieder hervorzuheben. Das macht da wirklich nur Sinn bei wirklichen Archivierungsgeschichten, weil wenn man da seine täglichen Backups hin und her fahren möchte, ist das relativ bescheuert, sage ich jetzt mal. Also da muss man halt schon die Kirche im Dorf lassen in irgendeiner Form, und das bringt dann also nicht viel.
Da kommt auch Thema Verschlüsselung wieder ganz.
Ja, aber genau. Bei Freunden muss ich immer so ein wenig, es ist immer die Frage, es ist so eine super Idee bei Freunden oder mit Freunden die Backups zu teilen, also man legt seine Backups beim Kollegen an, der Kollege bei ihm, also bei sich selbst. Die Frage ist jetzt natürlich nur, das muss ein sehr versionierter IT-Geek sein, der das natürlich macht, weil man muss sich auch darauf verlassen können, dass das Backup auch noch in 2 Wochen läuft und der das auch aufbewahrt und nicht einfach sein PC neu installiert und alles mit formatiert. Also der sollte dann schon auch irgendwie ein Server oder ein NAS-System haben, wo man das auslagern kann.
Ich mache es ja so, dass ich die Festplatte in physikalischer Form ihm übergebe und er legt sie nur bei sich ab und ich nehme seine Platte und hinterlege sie bei mir. Das ist also wirklich nur meine eigene Platte, da hat er nichts drauf zu suchen. Die ist dann auch nochmal verschlüsselt und genauso ist seine Platte auch verschlüsselt. Also im Endeffekt liegt bei dem nur eine Platte rum und bei mir liegt nur eine Platte rum.
In dem da finde ich ein gutes System, genau.
Ja, das ist genauso, wie ich viele Firmen dazu berate. Ich habe jetzt eine Firma, die macht das so, da nimmt derjenige einmal ein komplettes gespiegeltes Laufwerk vom Server mit, die er jeden Abend mit nach Hause nimmt. Das heißt, der Server spiegelt einmal die Datenplatte und derjenige nimmt einmal die Platte mit nach Hause. Sollte es da irgendwo brennen in der Firma, hat der Mitarbeiter die Daten wenigstens nochmal ausgelagert. Kann ich auch für Firmen, wenn die Daten nicht so riesig sind, dass sie nicht mehr auf eine Platte passen, empfehlen, nehmt die Daten raus aus der Firma, vor Diebstahl, vor Katastrophen jeglicher Art geschützt.
Ja, und dann hoffentlich wirklich verschlüsselt, weil sonst lässt man die Platte irgendwo liegen und jemand anderer hat die Daten.
Genau.
Dann haben wir noch das Thema Medienkonvergenz, Langzeitarchivierung. Was ist da zu beachten?
Naja, Medien ändern sich in jeglicher Form, zum Beispiel auch Festplatten ändern sich von der Datenschnittstelle. Angefangen habe ich mit MFM-Festplatten, mit MFM-Controller-Geschichten und sollte ich in irgendeiner Form noch MFM-Festplatten im Einsatz haben, was natürlich völlig utopisch ist, und mir geht der Controller kaputt, könnte ich mit dieser MFM-Festplatte nichts mehr anfangen in irgendeiner Form. Ist jetzt zwar ein bisschen sehr weit hergeholt, das Beispiel, aber man sollte seine Daten immer wieder auf aktuelle Medien konvertieren, sprich von einer CD auf eine DVD, von DVD auf ein Blu-ray-Laufwerk oder noch krasser, von Disketten auf aktuelle Medien. Weil es nützt mir nichts mehr, wenn ich den Datenträger an sich noch habe, aber nicht mehr die Hardware habe, um die Datenträger auslesen zu können. Das ist ganz akut zum Beispiel bei Streamer-Tapes oder Bandlaufwerken. Da gibt es Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, zig verschiedene Streamer noch stehen zu haben, um gewissen Leuten weiterhelfen zu können, die noch alte Archive haben von ihren Daten, die sie wiederherstellen möchten. Also
eine gute Einnahmequelle.
Ja, die freuen sich. Das ist wohl wahr. Und auch die Haltbarkeit ist natürlich wichtig. Wenn ich jetzt 20 Jahre ein Streamer-Tape mir irgendwo hinlege, kann ich von ausgehen, dass das Ding irgendwie überlagert ist und dass ich da wahrscheinlich irgendwelche Schäden auf dem Tape habe. Das heißt, wenn ich archiviere, immer wieder die Daten zu überprüfen und auch das Gerät oder auch das Laufwerk an sich zu überprüfen, ob das alles noch funktioniert. Und da auch gerade, wie ich eben schon sagte, langzeitarchivierte Daten sollte man auch unter Beobachtung stellen und nicht irgendwo seine Daten hinlegen und sagen, ach ja, das liegt ja da und in ein paar Jahren stehe ich da und kann es nicht auslesen oder die Daten sind oder das Medium an sich ist defekt.
Also zum Zusammenfassen quasi gesagt, auch das Archiv will gepflegt sein.
Genau, Pflege und Überprüfung etc.
Genau, halt eben je nachdem, wie wichtig einem diese ganzen Daten sind, aber sehr wichtig.
Das sollte man immer in den Vordergrund stellen. Wenn einer Daten hat und ihnen sind die total unwichtig, ist es egal, der braucht kein Backup. Aber ich denke mal, jeder hat irgendwo Daten, die gebackupt werden müssen.
Genau, denke ich doch auch.
Und spätestens, wenn ihm das vorher nicht bewusst war, nach dieser Sendung sollte es ihm bewusst sein.
Ja, ich mag mich da so an Kollegen erinnern, die jedes Mal, wenn was passiert, kommen sie heulend zu mir, auch Kolleginnen. Und dann predige ich immer wieder Backup, Backup, Backup und auch immer wieder mal zwischendurch frage ich sie an und letzte Woche Backup gemacht? Nee, mache ich noch. Und ein paar Wochen später ist irgendwie Festplatte mal runtergefallen oder irgend so ein Quatsch. Ist schon hässlich, aber
der Mensch. Ich erinnere mich da immer an einen Satz von einem Podcast-Kollegen, schöne Grüße, falls der zuhören sollte, den Markus Richter, der sagt immer am Ende seiner Sendung, egal in welchem Kontext die Sendung steht, sagt er immer, denkt immer an eure Backups. Das ist sein Schlusssatz von jeder Sendung, die er produziert und das ist schon sehr interessant. Das macht er teilweise auch, er ist auch noch Radiomoderator im Hauptberuf, das macht er sogar auch in Radiosendungen, die auch gar nicht irgendwie im Kontext von irgendwelchen IT-Geschichten stehen. Sein Standardsatz, denkt immer an eure Backups.
Finde ich gut und ich denke, mit dem Satz werden wir am Schluss dann auch aufhören, wenn wir den übernehmen dürfen, weil ist wichtig, ja. Irgendwann brennt sich das ins Hirn ein und die Leute tun es dann auch. Oder Ja, wir haben etwas Automatisiertes. Ja, genau. Somit haben wir, glaube ich, alle Themen mal kurz angestreift oder durch. Wir wollten ja nicht allzu tief zu nerdig, zu geekig werden, aber ich denke, so kurz erklärt, finde ich, hat da jetzt schon jeder Hörer ein bisschen einen Einblick in das Ganze, für diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt hatten.
Hoffentlich ein Anstoß, sich mit dem Thema intensiver zu befassen und daran zu denken, dass Backups wichtig sind, auch für die eigenen Daten.
An alle Herren der Schöpfung, denkt einfach dran, wenn mal Fotos verschwinden von und mit Frauchen, die haben keine Freude.
Du sprichst aus eigener Erfahrung.
Ja. Das waren die 3 Monate, die ich vorher mal erwähnt habe. Und da haben wir viele Fotos gemacht und die sind einfach wirklich unwiderruflich weg. Ein paar einzelne habe ich noch auf einer SD-Karte gefunden, die ich aktuell da drin hatte und auf dem Mac übertragen habe, aber nicht gesichert. Aber das waren nur ein kleiner Bruchteil der Fotos. Also von dem her.
Ja, ich merke auch, so viel Backups, wie ich mache, ich verliere manchmal auch so den Überblick über die Backups an sich.
Deshalb, wie du ja erwähnt hast, den Plan. Das ist wirklich, ich habe auch vor circa einem Jahr habe ich begonnen, auf dem alten analogen Blatt Papier zu skizzieren, was wohin geht, dass ich weiß, wo was ist. Weil das ja. Ist schon so, wenn du so Backup-Fetischist wirst, wie eben du und ich bin, dann muss man schon einen Überblick haben, wo die ganzen Daten sind.
Ja, also noch ein ganz kleiner Tipp für die Mac-User unter uns. Was ich selbst benutze, ist die Etikettierfunktion. Also ich kann ja Etiketten vergeben, in einzelnen Ordnern kann ich ja Farbstrukturen vergeben. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du das machst. So, und ich habe da eine Farbe, die ist rot, und diese Farbe mache ich wirklich an meine aller wichtigsten Ordner, die immer gebackupt werden müssen in jeglicher Form. Die sind zwar schon in meinem Backup-Plan mit implementiert, die Ordner, aber sofort, wenn ich mein Finder öffne und ich sehe die Ordner, okay, das ist ein roter Ordner, der ist ganz, ganz wichtig, ist vielleicht Kinderkram etc., aber in dem Fall benutze ich diese Etikettierfunktion und somit markiere ich mir auch temporäre Ordner, die dann wieder nach gewissen Projekten gelöscht werden können. Zum Beispiel grün ist bei mir total unwichtig. Grün kann sofort oder kann gelöscht werden, ist nur ein temporärer Ordner für irgendwelche kurzweiligen Projekte, die ich habe. Also so nutze ich die Etiketten.
Und vor allem sehr praktisch mit der Suche, mit der Smart-Folder-Suche, wo du ja nachher nach allen roten Ordnern suchen kannst.
Genau, also das ist eine Funktion, wo ich merke, die nutzt kaum einer und sagen, wozu brauche ich denn den Käse? Es ist für mich eine Funktion, die ich in diesem Fall wirklich zu schätzen weiß.
Genau, bei mir sind es einfach die einzelnen Themengebiete, die so farbig eingerahmt sind, aber da weiß ich auch Violett und Grün, das muss immer und überall ganz gesichert sein.
Gut, siehst du, das ist genau umgekehrt. Du sagst, Grün ist für dich wichtig zum Sichern, bei mir ist Rot wichtig. Also jeder hat da so ein eigenes Farbschema in dem Fall, ne?
Genau, ja.
Und ein kleiner Tipp, man sollte das Farbschemata nicht zu übertreiben. Es sollte immer noch im Kopf bleiben. Also das heißt, wenn man da jetzt zigtausend Farben verwendet, dann muss man ja wieder eine Agenda für die Farben haben. Macht es euch dann nicht zu schwierig, macht 3-4 Farben, die ihr sofort immer präsent habt. Das habe ich am Anfang versucht. Das wurde dann zu granular und ich habe mich dann in meine Farben da vertieft. Und das macht das ein bisschen einfacher, ist mein Tipp.
Genau, so einfach wie möglich und dann auch komplex
wie nötig.
Wie nötig, genau. Stefan, gibt es bei Windows doch auch seit dem 7er, oder? Dass du Ordner quasi mit Etiketten hinterlegen kannst, dachte ich.
Habe ich ehrlich gesagt noch nie verwendet und auch noch nie gesehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Dann also mir wäre nichts bekannt so etwas.
Dann habe ich das nur geträumt.
Wenn das jetzt nicht gehen sollte, wie ich mir früher dabei weitergeholfen habe, es gibt ja die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel Ordner hat, ohne Bilder etc., sondern nur mit gewissen Daten, dann kann man ja sagen, zeig mir ein Symbolfoto von dem Ordner in der Vorschau an. Dann habe ich mir eine Grafikdatei erstellt mit einer gewissen Farbe und habe dann diese Grafikdatei, JPEG etc. in diesen Ordner reinkopiert und dann wurde mir immer gleich dieser Farbbadge in diesem Ordner angezeigt, wenn ich diese Vorschau-Option ausgewählt habe. Ist natürlich unsinnig, wenn ich jetzt einen Bilderordner habe, weil dann zeigt er mir irgendwelche Bilder an. Aber bei normalen Dateien kann man sich so übers Wasser helfen bei Windows, sage ich jetzt.
Ja, aber was man machen könnte, ist einfach eine Bibliothek anlegen, wichtige Daten und da alle Folders reinnehmen. Aber was das dann für Sinn macht... Man könnte es so schneller backuppen, weil man gerade sagen kann, backup mir die komplette Bibliothek. Das könnte man machen. Und dann sucht er sich alle Ordner zusammen auf der Festplatte und backup diese. Das könnte man machen, aber da hat man dann keinen Farbcode oder irgendwas.
Gut.
Ja, beim Farbcode habe ich ja den Vorteil, sollte sich der Ordner vom Namen ändern, habe ich ja trotzdem noch den Farbcode hinterlegt, der bleibt ja resistent. Ne? Dann kann ich trotzdem ja an der Farbselektierung vornehmen, alle roten Ordner, egal wie sie jetzt zur Zeit heißen, kann ich mir ins Backup schmeißen. Und bei so einer Bibliothek bin ich ja immer an den Namen gebunden.
Nein, eben nicht ganz. Eben, wenn ich den Namen ändere von einem Ordner, übernimmt das Windows automatisiert auch.
Dann muss er aber wieder neu initiiert werden, in die Initiierung reinlaufen, mehr oder weniger, oder nicht? Er muss es ja wissen, er muss ja einmal wieder drüber gehen über die Datenstruktur.
Nein, das eben, er indiziert das nicht. Sobald man die Bibliothek aufruft, indiziert er eigentlich. Und wenn ich einen Ordner rename, erkennt Windows, das ist ein Ordner, der ist in der Bibliothek, den rename ich, also ändere ich gleich den Pfad an.
Ah ja.
So wird das übernommen.
Na gut, wir schweifen ein bisschen. Schwelgen uns wieder ab in die Nerd-Geschichte. Vielleicht anzumerken ist noch zu dieser kompletten Folge, falls ihr noch tiefer in die Backup-Geschichte einsteigen möchtet, sagt es uns, schreibt es uns in die Kommentare, dann werden wir uns die Mühe machen und vielleicht noch etwas tiefer einsteigen. Das sollte nur so der grobe und globale Überblick aus der Backup-Welt sein und euch eigentlich nur dazu dienen, eure Backups endlich mal zu machen.
Genau, und wenn ihr reinschreibt, dass ihr mehr wissen möchtet, schreibt vielleicht auch hin, von was, dass ihr mehr wissen möchtet, weil wir können hier stundenweise noch füllen mit den ganzen Themen, dass wir auch uns ein bisschen vorbereiten können. Aber dann können wir mit gutem Gewissen zusammenfassend sagen, Backup immer, ganz wichtig. Und vielleicht noch so kurz das Ganze zusammengefasst. Wer möchte von euch beiden?
Also ich möchte noch unbedingt einen Satz in die Zusammenfassung einwerfen. Backups ist nur für Feiglinge. Wenn sich jemand getraut, Backups nicht zu machen, dann sage ich nur Hut ab, ich mache sie. Er ist zwar dann kein Feigling, sondern ein Dummkopf. Das ist so etwa mein Leitsatz. Wenn jemand sagt, Backups sind nur für Feiglinge, dann kann man zurückantworten, dafür bist du ein Dummkopf. Einfach so im Hinterkopf behalten, also Backups immer machen. Ja, was wichtig ist dabei, ist der Backup-Plan. Man sollte sich wirklich zuerst überlegen, welche Dateien möchte ich überhaupt backuppen und wie oft möchte ich die backuppen. Wie man auf das wie oft kommt, ist ganz einfach. Was tut einem wirklich weh, wenn man einen Tag von der Arbeit verliert oder eine Woche ein Bild nicht mehr gebackupt hat? Was tut wirklich weh? Das sollte man sich überlegen und dann wird sich der Backup-Plan eigentlich automatisch ergeben. Mein Leitsatz ist immer, einmal im Monat mache ich ein Full-Backup vom kompletten System. Das kann ich dann restoren und je nachdem, wie wichtig die Daten sind, backup ich die einmal pro Woche oder andere Daten sogar einmal pro Tag.
Und in den Backup-Plan vielleicht auch gleich noch hineinschreiben, was man für Hardware oder für Möglichkeiten hat oder was man eben, wir haben einiges angeschnitten.
Genau, das kann man sich überlegen, wo man die am Schluss ablegt, kann man sich darüber streiten. Einmal monatlich würde ich sicher auch versuchen auszugliedern, das tägliche Backup gegebenenfalls irgendwo intern, das wöchentliche, wieder per FTP oder NAS, kann man sich dann überlegen.
Bei Fragen gilt auch hier, dürft ihr uns gerne an uns wenden, sofern wir da helfen können, sehr gerne. Tobi?
Dem bleibt jetzt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Das ist soweit ganz richtig und sehe ich genauso. Und das schlechteste Backup ist besser als gar kein Backup. Das ist meine Meinung. Und das ist auch nicht unbedingt mehr eine Frage des Preises. Bei den heutigen Speichermedien ist es kein Thema mehr, da Backups zu fahren. Das ist nicht das Problem.
Klar, sicher noch ein Thema wäre die Retention Time. Also man soll sich immer überlegen, wie lange will man die Backups aufbewahren und ab wann kann man sie auch wieder löschen, gefahrlos.
Genau. Und noch zum Schluss ein kleiner Pro-Tipp. Falls das alles in die Hose gegangen ist, eure ganzen Backups sind kaputt und ihr müsst irgendwie einen Hersteller in Anspruch nehmen oder eine Firma, die eure Daten wiederherstellen, OnTrack oder wie sie alle heißen, was es da alles so gibt, versucht es nicht selber, wenn ihr keine Ahnung habt. Versucht nicht an euren Platten rumzurühren mit irgendwelchen komischen, käsigen Tools. Lasst die Platte in Ruhe, zieht sie vom System ab und wendet euch dann gleich an die Firma, weil das kann günstiger werden, als wenn ihr selbst an diesem Ding rumfummelt. Es sei denn, ihr habt Ahnung und wisst, was ihr tut. Aber dann habt ihr ja sowieso Backups und kommt gar nicht in diese Lage. Aber wie gesagt, lasst die Platte in Ruhe, meldet euch gleich bei Leuten, die davon Ahnung haben. Das kann viel Geld sparen, Zeit sparen etc. Also die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht.
Ja, das stimmt. Dass die meisten Restore-Tools zerstören mehr an der Festplatte, als sie restoren. Kann ich nur richtig bestätigen. Genau.
Zumal da hört ja auch eine Hardware zu, ein Write-Blocker, die Platte komplett aussperrt, dass man nicht mehr drauf rumschreiben kann. Und viele Tools, die nicht hundertprozentig funktionieren, die schreiben ja auch nur auf dieser defekten Platte hin und her. Und das ist ja der Tod jeder Datenwiederherstellung, dass da kein Write-Blocker zwischen sitzt etc. pp. Also Leute, lasst es. Das ist wirklich eine Sache, die Profis machen sollen. Und das kann euch dann im besten Fall auch Geld sparen, wenn die Platte nicht angerührt wird und da irgendwie noch mehr kaputt gemacht ist, als ohnehin schon kaputt ist.
Sehr guter Tipp.
Ja.
In dem Sinn möchten wir mit dem Satz von
Markus Richter
enden.
Macht immer eure Backups.
Besten Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Kommentare und bis auf eine weitere Folge, euer Geek Talk Team. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.